Ja, guten Morgen auch von mir. Einen herzlichen Gruß an alle, die jetzt hier sind. Da sind es nicht ganz so viele. Aber auch an alle, die jetzt vor den Bildschirmen sitzen. Es ist schon ein seltsames Gefühl, nicht zu wissen, wer einem zuhört, wer einem zusieht. Aber trotzdem ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt heute Morgen hier dabei sind. Ich möchte mit euch heute gerne einen Text in den nächsten, na, vielleicht 40 Minuten anschauen aus dem Matthäusevangelium, der an sich bekannt ist. Er steht in Matthäus 20. Verse 1 bis 16, es handelt sich um das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und schon wenn man mal reinschaut in Matthäus 20, fällt auf, das ist ein Reich Gottes Gleichnis und eigentlich hat Matthäus sein Evangelium nach Blöcken gegliedert, nach großen Reden gegliedert und die Reichsgottesgeheimnisse finden sich eigentlich im Kapitel 13. Einige wenige hat er ausgegliedert an eine andere Stelle und das macht schon deutlich, bei diesem Gleichnis, das kommt nicht unvermittelt daher, sondern das steht in einem bestimmten Zusammenhang. Und tatsächlich, wenn wir in den Text reinschauen, merken wir, es fängt eigentlich schon in Kapitel 19 und 27 an. Da stellt nämlich Simon Petrus, wie so oft, Jesus eine Frage. Er fragt, in der neuen Genfer Übersetzung hört sich so an, Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Was werden wir dafür bekommen, dass wir dir nachgefolgt sind? Also wie so oft in den Evangelien ist es Petrus, der hier die Frage stellt. Eine Frage, die uns vielleicht auch immer wieder mal auf der Zunge liegt, die wir aber vielleicht gar nicht auszusprechen wagen, weil das einen schlechten Eindruck in der christlichen Gemeinschaft erwecken könnte. Ich bin dankbar, dass Petrus diese Bedenken offensichtlich nicht kennt und es einfach mal wieder raushaut. Denn Fragen sind der Schlüssel zur Erkenntnis. Und hätte Petrus nicht so viele Fragen gestellt, dann wüssten wir über Gott, über uns und über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens deutlich weniger. Petrus möchte also gerne von Jesus wissen, was er denn vom Glauben an ihn hat. Oder anders gefragt, ob es sich denn überhaupt lohnt, Jesus nachzufolgen. Darf man so fragen? Darf man so fragen, wie Gott die Nachfolger Jesu zu bezahlen oder zu belohnen gedenkt? Ich glaube, bis vor wenigen Jahren, ich bin ja nun auch schon einige Jahre dabei, bin 1983 Christ geworden, bis vor wenigen Jahren wäre eine solche Frage in den meisten christlichen Kreisen nicht wirklich gut angekommen und wäre vermutlich von einem streng dreinverliegenden Geistlichen mit einem energischen Hinweis vom Tisch gefegt worden. Vielleicht mit Psalm 43, Vers 25, wo es heißt, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Oder aus dem Neuen Testament mit Lukas 17, 10. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven und haben nur getan, was wir schuldig waren. Jesus ist da, wie so oft, deutlich großzügiger als sein Personal. Ihn dürfen seine Jünger wirklich alles fragen und er ermutigt sie auch, alles zu fragen. Sie sollen es sogar. Und so lässt er die Frage nicht nur zu, die Petrus stellt, sondern er antwortet seinen Jüngern auch mit einer eindeutigen und einer sehr weitreichenden Zusage, dass sie für ihren Verzicht, den die Nachfolge mit sich bringt. Und auch das müssen wir immer wieder mal realisieren, der Verzicht, den die Nachfolge mit sich bringt, dass sie dafür durchaus entlohnt werden, und zwar reichlich. Er verspricht ihnen, dass sie im Reich Gottes als Richter über Israel eingesetzt und für alles entschädigt werden, was sie um seinetwillen hinter sich gelassen haben. Halten wir fest, Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass Gott diejenigen, die sich ihm anvertrauen und die ihm nachfolgen, dafür reich belohnen wird. Ich sage es nochmal, weil es wichtig ist. Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass Gott diejenigen, die sich ihm anvertrauen und ihm nachfolgen, dafür reichlich belohnen wird. Das hat er schon in der Bergpredigt herausgestellt, als er über Gebet, also über Almosen und als er über Fasten gesprochen hat. Immer wieder, der Vater, der ins Verborgene sieht, der wird es euch vergelten. Und auch Paulus wird einige Jahre später an Korinth etwas Ähnliches schreiben, im 1. Korintherbrief in Kapitel 3. Mit dieser Zusage an die Jünger ist die Antwort Jesu aber nicht abgeschlossen. Vielmehr nimmt er diese Frage von Petrus, wie so oft, zum Anlass, seine Jünger etwas tiefer in das Wesen und in die Geheimnisse des Reiches Gottes einzuführen. Und den Versuch möchte ich heute auch mit euch wagen. Denn ganz selbstverständlich weiß Jesus, auf welchen gedanklichen Boden seine Antwort und seine Zusage fällt. Und was für eine geistliche Frucht daraus erwächst, wenn diese Lohnverheißung an die Jünger völlig unkommentiert bleibt. Noch verstehen die Jünger ja gar nicht, dass das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist und dass es nach ganz anderen Prinzipien funktioniert als die Gesellschaft, in der sie leben. Noch ordnen sie das, was sie von Jesus hören, ganz in ihren eigenen Verständnishorizont ein. Und der ist natürlich jüdisch geprägt. Und so nutzt Jesus also diese Gelegenheit, die Lektion zu vertiefen und erzählt ihnen dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und er leitet es mit einem Aber ein und einem etwas geheimnisvollen Satz, den er am Ende wiederholen wird. Und so bildet dieser Satz die Klammer um das Geheimnis. Er sagt, aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Was soll denn das heißen? Ich möchte das Gleichnis mal bis zu einem gewissen Punkt mit euch anschauen und lesen. Denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der früh morgens ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Nachdem er aber mit den Arbeitern über einen Denar den Tag einig geworden war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und ich nehme jetzt mal die Uhrzeiten. Und als er um 9 Uhr ausging, die anderen hat er um 6 geholt morgens, sah er andere auf dem Markt untätig dastehen. Und zu denen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg und was irgend recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Er aber ging um 12 Uhr und um 15 Uhr wieder raus und tat ebenso. Und als er um 17 Uhr ausging, fand er andere dastehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag ohne Arbeit herum? Und sie sagten zu ihm, weil niemand uns angeworben hat. Und er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, anfangend bei den Letzten bis zu den Ersten. Und als die, die um 17 Uhr gekommen waren, kamen, empfingen sie je einen Denar. Und als die Ersten kamen, die schon um 6 Uhr morgens da waren, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Doch empfingen auch sie je einen Denar. Als sie ihn aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese letzten Arbeiter haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Das Gleichnis, das Jesus hier erzählt, ist kein Unikat. Das findet sich mehrfach in rabbinischen Handschriften. Aber die Fassung, die Jesus erzählt, unterscheidet sich an zwei wesentlichen Punkten von den rabbinischen Versionen. Ich glaube, das Gleichnis ist so vertraut, dass ihr es im Kopf habt. Ich möchte euch jetzt mal vorlesen, wie die rabbinische Version geht. Ein König mietete viele Arbeiter und es war da ein Arbeiter, der viele Tage bei ihm Arbeit tat. Es kamen die Arbeiter, um ihren Lohn zu empfangen und jener Arbeiter kam mit ihnen. Der König sprach zu jenem Arbeiter, ich werde dich besonders berücksichtigen. Jenen, weil sie wenig Arbeit bei mir verrichtet haben, gebe ich wenig Lohn. Aber dir werde ich eine große Belohnung geben. Dann kommt die Lehre der Rabbiner. So haben die Israeliten in dieser Welt ihren Lohn von Gott begehrt und die Völker begehren gleichfalls ihren Lohn von Gott. Und Gott sagt zu den Israeliten, meine Kinder, ich werde euch besonders berücksichtigen. Jene Völker der Welt haben bei mir wenig Arbeit verrichtet und ich gebe ihnen wenig Lohn. Aber euch werde ich eine große Belohnung geben. Ihr merkt schon, die beiden Varianten unterscheiden sich in zwei Punkten. Zum einen ändert Jesus mal die Reihenfolge. Die Reihenfolge, die wir, oder die ich zumindest mal, eigentlich als gerecht empfunden hätte. Die, die schon 12 Stunden da sind, denen zahle ich den Lohn aus und lasse sie endlich mal heim und dann mache ich so wie in der Reihenfolge, wie sie gekommen sind. Nein, Jesus dreht die Reihenfolge um. Die, die nur eine Stunde da waren, die dürfen jetzt als erstes ihren Lohn bekommen, die anderen müssen noch warten. Das andere erhebt die Verknüpfung von Leistung oder Arbeitszeit und Lohn auf. Der Weingärtner bezahlt einen Lohn, der völlig unabhängig ist von der Leistung, vom Einsatz, von der Arbeitszeit und von der Mühe. Was Ähnliches hat Jesus auch schon in der Bergpredigt angedeutet, aber dort erscheint es wie in einem Nebensatz und tritt gar nicht so deutlich hervor. Was hat er damals gesagt? Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Regen in Israel ist ein Zeichen für Segen, für Fruchtbarkeit. Also Gott segnet den Ungerechten gleichermaßen wie den Gerechten. Und dann hat er diese Handlungsweise noch als Teil der göttlichen Vollkommenheit proklamiert. Also erinnern wir uns, in der rabbinischen Version heißt es, der König sprach zu jenem Arbeiter, ich werde dich besonders berücksichtigen. Jenen, weil sie wenig Arbeit bei mir verrichtet haben, gebe ich wenig Lohn, aber dir werde ich eine große Belohnung geben. Das entspricht so ganz dem, was in den Sprüchen der Väter, das ist eine rabbinische Spruchsammlung, formuliert ist. Und da ist es sehr verdichtet ausgedrückt, in Abot 5,23 heißt es nämlich, gemäß der Mühe ist der Lohn. Ist vertraut, oder? Schon vertraut. Gemäß der Mühe ist der Lohn. Reste davon finden wir vielleicht sogar noch bei Paulus, wenn er sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Gemäß der Mühe ist der Lohn. Jesus stellt mit dieser inhaltlichen Änderung des Gleichnisses die eigentliche Aussage vollständig auf den Kopf. Oder so wie Fritz Rienecker das in der Wuppertaler Studienbibel formuliert, er entwurzelt damit den religiösen Standpunkt der jüdischen Frommen. Er entwurzelt den Standpunkt der jüdischen Frommen. Und ich glaube, wir dürfen hinzufügen, nicht nur der jüdischen Frommen. Wie geht's euch damit? Findet ihr das gerecht? Also, ich muss zugeben, dieser Text, das ist einer dieser Texte, die mich immer wieder, die, wie heißt es immer im Fernsehen so schön, die machen mir eine Gänsehaut. Die mir eine Gänsehaut auf der Haut hervorzaubern. Ich muss zugeben, gerade bei dem Lesen dieses Textes, da stelle ich mich nämlich immer wieder spontan auf die Seite derer, die sich hier betrogen fühlen. Genauso wie bei einem älteren Sohn im Gleichnis von verlorenen Sohn oder den verlorenen Söhnen oder vielleicht noch besser dem Gleichnis vom barmherzigen Vater. Um den geht es nämlich. Also ich stelle mich innerlich immer wieder auf die Seite auch des älteren Sohnes, der sich darüber aufregt, dass der jüngere Bruder ohne Wenn und Aber wieder in die Familie aufgenommen wird, obwohl er sein Erbe verspielt hat und damit den Prostituierten durchgebracht hat, während der ältere Sohn sich krumm gebuckelt hat daheim und eigentlich keinen großen Vorteil davon hatte. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich spüre immer wieder diese Solidarität. Gemäß der Mühe ist der Lohn. Wenn ich ehrlich bin, beschreibt das dieser rabbinische Grundsatz schon auch sehr passend meine Auffassung von Gerechtigkeit. Bin ich da so allein? Gott aber scheint nach dem Verständnis seines Sohnes eine gänzlich andere Auffassung davon zu haben, was gerecht ist. Und auch das scheint wieder in der Bergpredigt durch, wo Jesus nämlich von den Menschen eine bessere Gerechtigkeit verlangt als von den geistlichen Überfliegern, den Pharisäern, den Frommen, denen dies ist nicht böse gemeint, denen dies ernst meinen und die wirklich konsequent glauben wollen. Eine bessere Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ja nun so eine Sache. Unser westeuropäisches Rechtssystem hat ja seine Wurzeln im Römischen Reich. Das erkennen wir heute noch. Noch heute verkörpert diese römische Göttin Justitia die Gerechtigkeit. Und die Justitia, die wird dargestellt, ihr kennt es, manchmal, es gibt auch noch Statuen vor Gerichtsgebäuden, die Justitia wird dargestellt als Frau mit einer Binde vor den Augen und einer Waage in der Hand und einem Schwert. Die Bedeutung ist eindeutig, die Augenbinde, das heißt, sie richtet ohne Ansehen der Person, sie ist überparteiisch, unparteiisch, unabhängig von Stand, Geschlecht, Herkunft, Identität richtet sie. Die Waage steht für das Gleichgewicht von Schuld und Strafe im Strafrecht oder von Schaden und Schadensersatz im Privatrecht. Es wird ein Gleichgewicht, eine Gleichbehandlung hergestellt. Ja, und das Schwert zeigt an, dass die Gerechtigkeit den, der das Recht verletzt, dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Gerechtigkeit nach diesem römischen Verständnis, das uns auch zu eigen ist, das hat sehr viel mit Gleichbehandlung zu tun. Und es ist auch durchaus etwas Gutes und findet sich in der Bibel wieder. Und es zwar schon im Alten Testament. Vor allem die späteren Propheten, wenn ihr das mal lest, beklagen nämlich die Ungerechtigkeit im Volk. Und dass eben nicht unabhängig, sondern unter Ansehen der Person gerichtet wird. Gleichbehandlung ist wichtig und ein Teil der Gerechtigkeit. Und trotzdem ist Gerechtigkeit viel mehr als nur das. Für den orientalisch denkenden Menschen ist Gerechtigkeit nämlich vor allem ein Beziehungsbegriff. Gerecht ist man nicht an sich, sondern immer ganz konkret einem anderen gegenüber. Gerecht ist der, der sich einem anderen gegenüber gerecht und das heißt, der Beziehung entsprechend verhält. Und wenn wir das verstehen, dann erklärt sich auch, warum Israel bei den eigenen Sünden auf die Gnade Gottes vertraut, gleichzeitig aber kein Problem damit hat, dass Gott andere Völker um deren Vergehen richtet. Denken wir an die Rachepsalmen. Ja, natürlich, schließlich ist Israel das erwählte Volk Gottes und die anderen sind seine Feinde. Wenn Gott sich über Israel also erbarmt, dann ist das Ausdruck seiner Gerechtigkeit, weil Israel ist sein Freund. Wenn er die anderen verurteilt, ist das auch Ausdruck seiner Gerechtigkeit, denn das sind seine Feinde. Entscheidend für gerechtes Handeln ist also nicht unbedingt der Vergleich zwischen dir und den anderen, also der Gleichheitsgrundsatz, sondern die Frage, wie ich mit dir umgehe. Und das kommt nämlich jetzt auch in der Antwort des Weingärtners zum Ausdruck. Wenn wir in Vers 13 weiterlesen, ich fange nochmal bei 12 an, dass wir den Bezug haben. Als sie ihn aber empfingen, den Denar, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese letzten Arbeiter haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Jetzt geht's weiter. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht über einen Denar mit mir einig geworden? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Ersten Letzte und die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht über einen Denar mit mir übereingekommen? Er spricht seinen Arbeiter freundlich an, aber doch bestimmt. Und er macht ihm klar, du bist nicht ungerecht behandelt worden. Und er hat Recht damit. Warum? Na, weil die beiden eine Dienstvereinbarung geschlossen haben. Und da wurde genau die Höhe des Lohnes festgelegt, nämlich ein Denar. Ein Denar entspricht zur damaligen Zeit dem üblichen Tageslohn eines Arbeiters. Also, der ist nicht knickrig, der zahlt keinen Mindestlohn, er zahlt den üblichen Lohn für einen Arbeiter, für einen Tag. Das war so ausgemacht. Natürlich ist der Gleichheitsgrundsatz wichtig und selbstverständlich gilt, dass nicht willkürlich oder nach Gutdünken bezahlt werden soll. Aber es gilt auch der Grundsatz, dass eine individuelle Vereinbarung Vorrang hat vor dem Grundsatz der Gleichbehandlung. Eine individuelle Vereinbarung hat immer Vorrang vor dem Grundsatz der Vereinbarung. Den ersten Arbeitern geschieht kein Unrecht, weil sie das empfangen, was vereinbart war. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle einen kurzen Exkurs machen. Wer waren denn eigentlich die Adressaten dieses Gleichnisses? Jesus erzählt es ja seinen Jüngern. Und er teilt diese Gruppen in dem Gleichnis. Eigentlich sind es ja 5 Arbeitergruppen, aber er hat 2 Gruppen, die er einteilt. Die ersten und der Rest. Was heißt das? Wen meint Jesus? Jesus hat da 2 Ebenen im Blick. Zum einen unterscheidet er zwischen Juden und Nichtjuden. Die Juden, das sind die Arbeiter der ersten Gruppe. Ihnen hat Gott sich als erstes offenbart, er ist als Elohim, als Yahweh. Sie sind es, die er erwählt hat, die er zu seinem Volk gemacht hat, denen er seine Rechtsbestimmung gegeben hat und mit denen er einen zweiseitigen Bund geschlossen hat. Das heißt, Bedingungen auf beiden Seiten. Bedingungen, die beide Seiten eben zu erfüllen haben. Auf der anderen Seite dann die anderen Arbeiter. Das ist so die Gruppe der glaubensgebundenen Heiden, sage ich jetzt mal, die später und ohne Bedingungen dazukommen und allein aufgrund ihres Vertrauens am Segen Israels teilhaben dürfen. Dann gibt es aber da noch eine unmittelbarere Ebene, die Jesus anspricht. Denn er spricht ja zu seinen Jüngern. Und da teilt er die Juden nochmal in 2 Gruppen auf. Und dann steht die erste Gruppe der Arbeiter für die gesetzestreuen Juden, wie sie sich eben vor allem unter den Pharisäern finden. Das ist die Gruppe derer, die darauf bauen, dass Gott sie für ihre Ernsthaftigkeit und für ihren religiösen Eifer belohnen wird. Die tragen die ganze Last der Hitze des Tages und des Glaubens und sie mühen sich wirklich für Gott ab. Zur zweiten Gruppe gehören die, die es möglicherweise mit den religiösen Pflichten nicht so genau nehmen, die deshalb aber auch, genau wie der Zöllner im Tempel, wissen, dass sie Gott gegenüber auf Gnade angewiesen sind. Also Jesus richtet sich mit dem Gleichnis gleichermaßen an die frommen Juden, die von Gott gesegnet werden wollen, wenn sie die Forderungen des Gesetzes einhalten, als auch an die Christen, an die Nachfolger, an seine Nachfolger, die für ihren Einsatz und ihren Verzicht von Gott belohnt werden wollen. Und da sind wir ja wieder bei den Jüngern und bei der Ausgangsfrage. Und ihnen allen gilt, den frommen Juden genauso wie den frommen Christen: Gott bleibt dem, der mit ihm in einem Dienstleistungsverhältnis steht, nichts schuldig. Wer für Gott oder im Namen Gottes um des Lohnes willen arbeitet, der wird seinen Lohn bekommen. Ich sage es nochmal. Wer für Gott oder im Namen Gottes um des Lohnes willen arbeitet, der wird seinen Lohn bekommen. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. 1. Timotheus 5,18. Ihm wird nichts vorenthalten und ihm wird kein Unrecht getan. Das ist schon im Alten Testament strittig. Wehe dem, der seinem Nächsten umsonst arbeiten lässt und ihm seinen Lohn nicht gibt. Jeremia 22,13. Das gilt auch für Gott. Aber wie steht's denn mit den anderen, der zweiten Gruppe? Ist Gott ihnen gegenüber nicht wenigstens ungerecht, wenn er ihnen mehr bezahlt, als sie verdienen? Ihr kennt es, wir beklagen uns meistens über Ungerechtigkeit, wenn wir uns benachteiligt fühlen. Ja, das ist in der Regel der Ort, wo Klage über Ungerechtigkeit kommt, wenn wir uns benachteiligt fühlen. Wenn ich ungerecht behandelt werde, aber bevorzugt, klage ich eher weniger. Ja? Ich war jetzt überrascht über diese Regelung, dass es 300 Euro geben soll, aufgrund der Corona-Krise, wenn man zwei Kinder hat. Oder wenn man, ich glaube, 300 Euro pro Kind sogar, glaube ich, oder? Ja. Also, das heißt, der Staat schenkt uns 600 Euro. Ich weiß gar nicht, warum, muss ich ehrlich gestehen. Weil ich habe durch die Corona-Krise, ich persönlich, viele haben das wirklich verdient und brauchen das, aber ich persönlich habe jetzt durch die Corona-Krise als Beamter keine negativen Auswirkungen oder Einschränkungen. Aber ich, ganz ehrlich, ich habe mich jetzt auch noch nicht beschwert, dass ich ungerecht behandelt werde. Also Ungerechtigkeit beklagen wir meistens, wenn wir uns benachteiligt fühlen. Ist Gott nicht ungerecht, wenn wir mal sachlich fragen, wenn er diesen rabbinischen Grundsatz gemäß der Mühe ist der Lohn hier bei den zweiten Arbeitern verletzt? Nein, ist er nicht. Denn auch den zweiten Arbeitern tut Gott nicht Unrecht. Wenn wir nämlich genauer in den Text hineinschauen, dann stellen wir fest, dass er mit denen überhaupt keine konkrete Vereinbarung geschlossen hat. Was hat er ihnen zugesagt? Wisst ihr es noch, die ihr hier seid? Was recht ist, werde ich euch geben. Das heißt, die erste und die zweite Gruppe der Arbeiter sind gar nicht miteinander zu vergleichen, weil sie zu unterschiedlichen Bedingungen in seinem Dienst stehen. Der Gleichheitsgrundsatz wird gar nicht verletzt. Diese weiteren Arbeiter wirbt der Weingärtner an, ohne mit ihnen einen konkreten Lohn auszuhandeln. Und die lassen sich darauf ein. Das klingt zunächst mal nach einem Vertrauensvorschuss gegenüber dem Weingärtner, kann aber auch einfach dadurch begründet sein, dass sie kein besseres Angebot haben. Sie gehen halt mal mit. Dem Weingärtner so einfach zu vertrauen und keinen Lohn auszuhandeln, ist etwas risikobehaftet. Er könnte sich durchaus auch als geizig herausstellen und zu wenig bezahlen oder gerade mal den Mindestlohn. Aber das ist das Schöne an dem Gleichnis. Gerade an dieser risikobehafteten Stelle erweist sich nun nicht nur, wie sehr Gottes Gerechtigkeit mit seiner Barmherzigkeit harmoniert, sondern auch, wie viel besser es ist, sich Gott anzuvertrauen, anstatt die eigene Leistung zur Grundlage einer Lohnforderung zu machen. Da keine Vereinbarung besteht mit den Mitarbeitern oder mit den Arbeitern der zweiten Gruppe, gibt Gott nach seinem eigenen Maßstab. Und dabei zeigt sich, dass diejenigen, die auf Gottes Güte hoffen, die auf Gottes Gnade bauen und Barmherzigkeit, keineswegs schlechter wegkommen, als die, die meinen, ihr Recht Gott gegenüber einfordern zu müssen, weil sie sonst zu kurz kommen. Also schlussendlich, wenn wir das Gleichnis anschauen, es könnten eigentlich alle zufrieden sein. Die ersten, weil sie den Lohn erhalten haben, der vereinbart war, und die anderen, weil sie mehr gekriegt haben, als sie erwarten konnten. Sind alle zufrieden? Nein, das sind sie nicht. Die erste Gruppe fühlt sich ungerecht behandelt. Und was die Arbeiter der ersten Gruppe da unzufrieden macht, ist aber gar nicht mal im Wesentlichen die Höhe des eigenen Lohnes. Die ärgern sich vielmehr darüber, dass diejenigen gleich viel bekommen, die weniger gearbeitet haben. Sie ärgern sich über die Lohnbemessung der anderen. Wir hatten letztens eine Stellenbewertung im Rathaus. Es hat mir ganz neu die Augen geöffnet für Stellenbewertungen. Es gibt zwei Maßstäbe bei Stellenbewertungen, wenn man mit den Mitarbeitern spricht. Zwei Interessen. Das eine Interesse ist jedem klar, nach der Stellenbewertung möchte er mehr bezahlt haben als vorher. Er möchte Lohnerhöhung. Aber wisst ihr, was dann im Schlepptau kommt? Das hat mich überrascht. Er möchte nicht nur mehr haben als bisher, sondern er möchte den Abstand wahren zu den Kollegen, wenn er vorher besser bezahlt wurde. Es ist wirklich abstrus. Die gehen ihn eigentlich gar nichts an. Aber wenn einer vorher in S8 war und der andere in S6 und die werden hochgruppiert, dann reicht es ihm nicht, wenn er von S8 auf einmal in S9 kommt. Nein, der andere soll aber nicht in S7 kommen oder womöglich auch in die gleiche Lohnklasse wie er. Geht gar nicht. Der Abstand soll gehalten werden. Und so hier. Die ärgern sich über die Lohnbemessung der anderen. Sie gehen einfach davon aus, dass wenn die jetzt mehr kriegen, als zu erwarten war, dass sie selber auch wieder mehr kriegen. Es ist eine Sache, den eigenen Lohn als ungerecht zu empfinden. Aber es ist eine ganz andere Sache, aus der Großzügigkeit Gottes anderen Menschen gegenüber einen höheren eigenen Anspruch abzuleiten. Und das ist ja der Clou an der Geschichte und das Ungute am Verhalten der Arbeiter. Die wären vermutlich zufrieden, wenn mit ihrem einen Denar, wenn die anderen weniger bekommen würden. Die wären zufrieden, wenn die anderen nur ein Zwölftel kriegen würden. Das aber kommt für Gott nicht in Frage. Er ist der Souverän, der das Recht hat, über die Lohnhöhe zu bestimmen. Und denen, die sich ihm ohne Bedingungen anvertraut haben, den gibt er einfach auch bedingungs- und voraussetzungslos und nicht einklagbar eine ganze Menge. Und das bringt er eben dem Arbeiter zum Ausdruck: Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Ganz ähnlich, es wird Paulus später der Gemeinde in Rom in einem anderen Zusammenhang schreiben: Hat nicht der Töpfer die Macht, also gemeint ist das Recht, über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Boah, da sind wir an einer heiklen Stelle. Diese Herausforderung zur Souveränität Gottes ist auch gar keine Erfindung des Neuen Testaments. Im 2. Mose sagt Gott schon zu Mose: Ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Yahweh vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und ich mich erbarme, über wen ich mich erbarme. Puh, solche Verse erschrecken schon den einen oder anderen von uns. Macht das Gott nicht vollkommen unberechenbar? Nein, das macht es nicht. Denn auch wenn Gott frei ist in dem, was er tut, ist und bleibt er doch verlässlich in dem, was er zusagt. Auch wenn Gott frei ist in dem, was er tut, und souverän, ist und bleibt er doch verlässlich in dem, was er zusagt. Er macht sich an keiner der beiden Gruppen schuldig. Wer für Gott oder im Namen Gottes und um des Lohnes willen arbeitet, der wird seinen Lohn bekommen. Und doch spüren wir irgendwie insgemein, das ist nicht das, was Gott will. Wer in der Nachfolge auf den Lohn schielt und bei dem der Lohn die eigentliche Motivation für die Nachfolge ist, der versetzt sich selber in ein Dienstleistungsverhältnis mit Gott. In eine Dienstbeziehung, deren Grundlage nicht Liebe und Vertrauen sind, sondern eine Vereinbarung, ein Rechtsanspruch und eine Forderung. Nicht jeder, der in so einem Zorn gefangen ist wie diese Arbeiter, merkt, wie unsinnig, wie unberechtigt und auch wie schädlich dieser Ärger ist. Und wie sehr der Beziehung schadet, auch der Beziehung zu Gott. Und trotzdem ist es wichtig, dass die Ursache dieses Unmuts ans Tageslicht kommt. Denn nur dann kann Veränderung geschehen. Und deswegen legt Jesus zum Ende hin noch einmal mit einer rhetorischen Frage den Finger in die Wunde, in die eigentliche Wunde. Und er fragt den Wortführer der Unzufriedenen, blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Die Bibelkenner wird es irgendwie an was erinnern, nehme ich mal an. Nämlich an zwei Sachen aus dem Alten Testament. Zum einen an Kain. Erinnert ihr euch an Kain ganz am Anfang? Gott hat dessen Opfer zurückgewiesen. Und dann senkt sich der Blick von Kain. Und Gott fragt ihn, warum bist du zornig? Warum hat dein Blick sich gesenkt? Warum blickt dein Auge böse? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du recht tust? Kain gibt Gott an dieser Stelle keine Antwort, aber kurz darauf erschlägt er seinen Bruder, und zwar aus Neid. Eine andere Stelle ist die im Propheten Jona. Jona wird nach Ninive geschickt mit einer Gerichtsankündigung, die tun Buße und Gott überlegt sich's anders und sagt, 120.000 Leute, da bin ich mal lieber barmherzig. Und nachdem Gott eben diese angekündigte Vernichtung Ninives abgesagt hat, ist Jona beleidigt und Gott fragt ihn, ist es richtig, dass du zornig bist? Und auch das Buch Jona endet mit einer offenen Frage und nicht mit einem Happy End. Fritz Rienecker schreibt in der Wuppertaler Studienbibel dazu, wer gute Werke tut um des Lohnes willen, wird sich an der Güte Gottes nur ärgern. Wer gute Werke tut um des Lohnes willen, der wird sich an der Güte Gottes nur ärgern. Das stimmt. Aber dabei bleibt es meistens nicht. Wer mit Gott in einer Leistungsbeziehung steht, wer die eigene Leistung als Grundlage seiner Belohnung ansieht, der wird auch von anderen Menschen immer mehr fordern. Er steht in der Gefahr, immer mehr auch von anderen zu verlangen. Und er steht in der Gefahr, nicht nur selbst verbittert zu werden, sondern auch andere in diese Verbitterung mit hineinzuziehen und ihnen die Freude am Glauben zu nehmen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mich mit 17 Jahren bekehrt. Das war 1983. Und ich habe erst nach etwa 23 Jahren bemühter Nachfolge begriffen oder angefangen zu begreifen, dass wir nicht, wie Hans-Peter Wolfsberger sagt, dass wir nicht vom Geleisteten, sondern vom Geschenkten leben. Nach 23 Jahren Nachfolge. Versteht es bitte deshalb nicht als Ermahnung, sondern als gut gemeinte Hilfestellung. Ich glaube, dass wir als Christen eine dritte Bekehrung brauchen. Eine dritte Bekehrung, was meine ich damit? Gut, die erste Bekehrung, ich glaube, das dürfte jedem klar sein, das ist die Hinwendung zu Jesus und dem Glauben an ihn. Dem Bekenntnis zu Jesus als Sohn Gottes, ohne das ja gar niemand Christ sein kann. Das ist schon klar. Die zweite Bekehrung ist die weg von der geistlichen Selbstgerechtigkeit, die auch die Pharisäer haben, hin zu einem Leben aus Gnade. Gerade die Christen, die es wirklich ernst meinen mit dem Glauben, haben diesen zweiten Schritt häufig noch nicht vollzogen. Wie die frommen Pharisäer wissen sie, dass sie aus Gnade erwählt sind und gerettet sind. Aber sie meinen, diese Gnade durch die Einhaltung der biblischen Gebote rechtfertigen oder sichern zu müssen. Sie verstehen Heiligung als einen ständigen Prozess der Selbstverbesserung und Selbstoptimierung. Und sie haben Angst, vor Gott nicht bestehen zu können, weil sie nicht genug getan oder in der Heiligung nicht weit genug vorangekommen sind. Es gibt Menschen, von denen ich weiß, die konnten nicht sterben, weil sie auf dem Sterbebett noch gesagt haben, ich weiß noch nicht, ob ich schon, ich sage es mal mit meinen Worten, heilig genug bin. Die dritte Bekehrung, von der ich spreche, die betrifft nun alle, die zwar darum wissen, dass sie allein aus Gnade und ohne ihr Zutun errettet sind, die aber noch immer nach dem Grundsatz leben, gemäß der Mühe ist der Lohn. Woran merke ich denn, dass ich in so einem Dienstleistungsverhältnis mit Gott stehe? Ganz einfach, es gibt so ein paar Merkmale. Ich tue die Dinge um des Lohnes und nicht um Jesu Willen. Ich erwarte, offen oder verdeckt, für mein Tun von Gott eine Gegenleistung. Ich nagle Gott auf seine Verheißungen fest und poche auf mein Recht, gesegnet zu werden, wenn ich bestimmte Voraussetzungen erfülle. Ich gebe, um zu empfangen Ich arbeite, um belohnt zu werden. Ich singe Loblieder, um selbst erfüllt zu werden. Und was immer ich aus Glauben und im Glauben tue, das alles stellt für mich ein geistliches Investment dar, von dem ich hoffe, dass es sich in irgendeiner Weise für mich auszahlt. Gemäß der Mühe ist der Lohn. Und wenn ich höre, wie unverhohlen manch ein Verkündiger einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem eigenen Tun und dem Segen Gottes herstellt, dann mache ich mir ganz ehrlich schon Sorgen, dass die Gemeinde Jesus sich an der einen oder anderen Stelle von dem entfernt, was Gott uns in der Bibel mitteilt und was er eigentlich mit ihr vorhat. Nochmal, wer mit Gott in einem Dienstleistungsverhältnis steht, der wird seinen Lohn bekommen. Und das machen die Verse 19, 29 und 20, 10 hier sehr deutlich. Gott wird nicht geizig sein. Was Gott sich aber wünscht, davon bin ich überzeugt, das ist, dass wir ihn Gott sein lassen. Dass wir ihm seine Souveränität zugestehen. Dass wir ihm vertrauen. Dass wir uns selbst ihm bedingungslos anvertrauen. Ohne Berechnung, ohne Forderung und ohne Anspruch. Dass wir nicht in eine Gegenüberposition zu ihm treten, wie zwei Tarifparteien, die den Lohn aushandeln. Sondern dass wir voll Zuversicht und mit dem Wissen um seine bessere Gerechtigkeit einfach bekennen, was recht ist, wird er uns geben. Gott hat uns als Menschen die Möglichkeit zugestanden, zu entscheiden, in welchem Verhältnis wir zu ihm stehen wollen. In einem Dienstleistungsverhältnis, wie die Arbeiter der ersten Gruppe oder der ältere Sohn im anderen Gleichnis. Diese Arbeiter, die letztlich unzufrieden nach Hause gehen, obwohl sie den vereinbarten Lohn erhalten. Oder wie die anderen, die ohne Forderungen und Ansprüche zu stellen, sich einfach überraschen lassen von der Güte und der Großzügigkeit ihres Herrn. Und ich möchte mit einer Frage an euch schließen. Was meint ihr? Was meinst du? Wer von den beiden wird seinen Herrn wohl mehr lieben?